Ich grüße euch recht herzlich. Freue mich, mal in Jena zu sein. Bin nun schon seit 2004 in Thüringen und bin das erste Mal zum Gottesdienst in Jena. Muss mich schon fast schämen, ne? Aber was lange währt, wird gut. Ja, ich habe euch heute die Bügeleisenpredigt mitgebracht. Ich habe das Bügeleisen mitgebracht hier. Ja, meine Frau hat es gestattet, dass ich es mitbringen konnte. Ich stelle das mal hier vorne so hin. Ich muss da im Laufe der Zeit immer noch mal drauf zurückkommen. Da treffen sich zwei Freunde und der eine hat so einen richtigen Kopfverband über beide Ohren, so richtig dick, die Ohren verbunden und so. Und er fragt ihn der andere, was ist denn los? Da sagt er, du weißt doch, meine Frau ist zur Kur und ich musste Wäsche bügeln. Naja, und dann klingelt das Telefon. Und da war ich so in Gedanken versunken, habe ich das Bügeleisen ans Ohr gehalten. Na ja, na, und natürlich sagt der andere, du, ja, das kann ich ja verstehen, aber warum das andere Ohr? Na, ich muss doch noch den Notarzt rufen. So kann das sein mit dem Bügeleisen. Ja? Es ist ja vielseitig einsetzbar. Also wir können mal zusammentragen, was man alles damit machen kann. Ja? Man kann ganz klar damit Wäsche bügeln und dann wird die schön glatt. Ihr kennt aber sicher auch, wenn man so einen Wachsfleck oder Fettflecken irgendwo im Stoff hat, ein bisschen Löschpapier nimmt, ne, so leicht warm, ist der Fettfleck raus. Es gibt eine Technik, dass man mit einem Bügeleisen und Wachsfarben Bilder machen kann. Also da gibt es richtige Künstler, die richtig tolle Bilder mit einem Bügeleisen und Wachsfarben machen. Also sieht richtig stark aus, habe ich schon gesehen, also richtig toll. Im Möbelbau, wer so eine Küche mal aufgebaut hat und hat dann so eine Kante von der Arbeitsplatte, da gibt es so eine Kantenumleimer, ne, die man dann da so raufbügeln kann, dass die Kante dann so schön geschlossen ist. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, vielleicht auch schon gemacht. Und selbst in der Profiküche, ich bin ja nur vom Beruf Koch, und in der Profiküche gibt es auch die Verwendung fürs Bügeleisen. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, auf kalten Buffets diese riesengroßen Eisskulpturen, ja, so als Schwan oder was weiß ich. Die das machen, die gehen da erstmal mit einer Kettensäge auf so einen Eisblock los. Und wenn es in die Feinarbeit geht, dann nehmen die so ein Bügeleisen und machen da so die schönen Formen draus, dass es dann auf dem Buffet gut aussieht. Aber selbst um etwas nochmal ganz kurz zu erhitzen, in der Profiküche so ein Bügeleisen, pst, mal kurz rauf und dann ist das gut. Aber natürlich hauptsächlich zum Wäschebügeln, wobei ich mal belehrt wurde, das heißt ja eigentlich Wäsche plätten. Das Bügeln heißt auf dem Bügel hängen. Ne? Also bin ich mal belehrt worden, man plättet eigentlich. Ja? Es ist eigentlich ein Plätteisen, aber das nur nebenbei. Wäsche bügeln, dafür ist das Bügeleisen gut und dann wird die Wäsche wieder schön glatt. Denn, machen wir uns nichts vor, im Leben geht auch nicht immer alles glatt, oder? Da gibt es Dinge, die schieflaufen. Da hat dich der Chef vielleicht mal wieder so richtig abgebügelt und platt gemacht, ja? Weil du irgendwas ja nicht ganz so nach seinen Wünschen gemacht hast. Oder du hattest so einen ziemlichen Streit mit deinem Freund oder deiner Frau oder deinem Mann. Ja, und da fliegen die Fetzen und es ist eben ziemlich kriselig. Ne? Du hast irgendwas verbockt und möchtest es wieder ausbügeln. Wieder in Ordnung bringen. Du möchtest die Wogen glätten. Und das kriegt man ja auch meistens ganz gut hin. Und dann ist es mehr oder weniger wieder alles okay. Aber es gibt auch Situationen, da kommen wir an unsere Grenzen. Da geht das nicht mehr. Das, was du dir auf Arbeit geleistet hast, ist zu heftig und dein Chef spricht dir die Kündigung aus. Oder dein Partner sagt, nee, ist okay, ich habe keine Lust mehr mit dir. Die Beziehung ist gescheitert. Manch einer verhält sich dann so, wie wenn man ein Loch in der Hose hat und nimmt so einen Aufbügler, bügelt das rauf und so, ist alles wieder in Ordnung. Dabei ist ja eigentlich nichts in Ordnung. Ne? Das Loch ist nach wie vor da in der Hose. Es ist nur was rübergebügelt. Und wenn wir das auf unser geistliches Leben übertragen, dann bin ich so froh, dass Jesus all unseren Mist wirklich ausbügelt. Wir dürfen all unsere Schuld, all das, was wir im Leben verbocken, zu ihm bringen und er bügelt es aus und stellt uns wieder her. Im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel lesen wir, Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und das ist eine Tatsache, über die ich immer wieder staune. Und da freue ich mich auch herzlich drüber, dass Jesus das getan hat, dass er das auf sich genommen hat, das Getrenntsein von seinem Vater und ja, gegangen ist hier auf diese Erde, um am Kreuz für uns zu sterben. So, nun habe ich aber hier mein Bügeleisen und dann habe ich hier so meinen Wäscheberg und ja, dann kann ich ja loslegen, ne? Mein Taschentuch oder mein Handtuch und dann fange ich mal so an. Wird das was? Nee? Was ist denn? Der Strom fehlt. Richtig. Ich brauche die Steckdose und ich brauche Strom. Sonst wird da nichts glatt. Das Eisen wird nicht heiß. Und mit dem kalten Eisen kann man nicht bügeln. Wie ist das bei dir? Bist du angeschlossen an Jesus? Stehst du mit ihm in Verbindung? Bist du ja so richtig in inniger Gemeinschaft mit ihm? Manch einer lebt die Beziehung zu Jesus so, wie wenn ich jetzt diesen Stecker so für 2 Minuten in die Steckdose stecke und dann denke ich, dass ich so einen riesengroßen Bügelberg damit bügeln kann. Das wird nicht klappen. Das Bügeleisen wird wieder kalt. Du brauchst eine beständige Verbindung zum Strom. Manchmal braucht man auch eine Verlängerungsschnur. Manchmal ist man selber nicht nah genug dran und dann ist es gut, wenn man Geschwister hat und Freunde, die einem tragen und immer wieder auch in die Verbindung zu Jesus bringen. Im Leben der Nachfolge brauchen wir eine beständige Verbindung zu Jesus Christus und auch zu der Gemeinschaft. Und damit komme ich eigentlich zu meinem Predigttext. Das ist nur ein einziger Vers. Aber dieser Vers, der hat es in sich. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das ist nach Pfingsten. Viele Menschen haben sich nach der Predigt von Petrus taufen lassen, sind in die Gemeinde gekommen. Und dann heißt es in Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Also alles an diesem Satz ist wichtig. Ja? Sie blieben. Allein dieses Bleiben erinnert an ein Gleichnis von Jesus vom Weinstock. Ja? Wenn ihr bleibt, dann bringt ihr Frucht. Wer sich trennt, kann nichts tun. Getrennt von Jesus können wir nichts machen. Wir brauchen diese Verbindung, wir brauchen das Angeschlossensein an ihm, um im Leben voranzukommen. Beständig heißt es hier. Das Gegenteil von beständig? Unbeständig. Muss man dazu noch was sagen? Ja, mal so, mal so. Ach, ich bin mal da und dann bin ich mal wieder nicht da. Kann da Wachstum geschehen? Kann es da vorangehen? Komme ich da in die Tiefe? Sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Was werden die Apostel denn nun gelehrt haben? Ich meine, da waren ja einige Fischer dabei, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die den Leuten, die zu ihnen gekommen sind, das beste Rezept für die Zubereitung von Petrusfisch erzählt haben. Ja, den gibt es nämlich auch gerade im See Genezareth. Ja. Nein, ich denke, sie gaben das weiter, was sie von Jesus gehört haben, was sie mit ihm erlebt haben. Nehmen wir mal an, die Bergpredigt. Ja? Was hat diese Rede Jesu nicht für einen Nachhall hinterlassen? Wie hat sie nicht auch wirklich Eindruck bei den Leuten, die sie gehört haben, hinterlassen? Allein die Seligpreisungen und dann immer wieder auch der Bezug, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ja? Immer wieder wird das weitergegeben. Oder denkt an die Gleichnisse über das Reich Gottes. Das Reich Gottes kann man vergleichen mit. Dann hat Jesus Bilder gebraucht und hat das immer wieder ja, den Menschen anschaulich vor Augen geführt, wie es ist im Reich Gottes. Oder denkt an die Ich-Bin-Worte Jesu, die er geprägt hat. Sein Reden über den Heiligen Geist, über den Tröster, den er senden wird, wenn er beim Vater ist und, und. Also ich denke, das ist das, was die Apostel den Jüngern und Jüngerinnen gesagt haben. Das ist das, was sie weitergegeben haben, was sie selber mit Jesus erlebt haben, wie sie von ihm ja, begeistert waren, was sie so manchmal auch für Fragen hatten und wie sich das hinterher nach seinem Leiden, Sterben und Auferstehen für sie auch geklärt hat. Sie blieben in der Gemeinschaft. Jesus hat ja Gemeinschaft ein Stück auch ganz neu wieder definiert. Ja, wenn man sich überlegt, er als Mann hat in der damaligen Zeit gerade Frauen gegenüber eine revolutionäre Haltung eingenommen. Er ist auf Frauen zugegangen, hat mit ihnen gesprochen. Das war in der damaligen männerbeherrschten Welt überhaupt nicht denkbar. Er hat es getan. Er ist zu den Kranken, zu den Aussätzigen, die niemand berühren wollte, gegangen, hat sich nicht gescheut, diese Menschen zu berühren. Ja, hat Gemeinschaft mit den Sündern gesucht und gepflegt. Ja, Gemeinschaft. Auf der Gemeinschaft liegt eine Verheißung. Ja, wir lesen in der Schrift, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist dabei. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das heißt es schon im Schöpfungsbericht. Ja? Ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Die kleinste Gemeinschaft, Mann und Frau, ein Ehepaar oder befreundete Leute, eine Familie, Freunde, Hauskreis, Gemeinde, so wie ihr sie hier habt. Vielfältig kann man Gemeinschaft leben und erleben. Es beschränkt sich ja hoffentlich nicht nur auf den Gottesdienst oder den Hauskreis, sondern ich glaube schon, dass ihr vielleicht auch mal gemeinsam feiert oder einen Arbeitseinsatz habt oder ja, vielleicht auch mal eine Gemeindefreizeit habt irgendwo, dass ihr mal gemeinsam irgendwo hinfahrt und mal euch auch so erlebt. Man kann gemeinsam missionieren oder einen Hilfsdienst starten. Wie gesagt, Gemeinschaft ist ein ganz, ganz vielfältiger Bereich und es ist gut, wenn man ihn pflegt und ausbaut. Untereinander und zu Gott hin. Kommen wir zum Brotbrechen. Damals, als Jesus das letzte Mahl mit den Jüngern feierte, das Passamahl, was ja ein Erinnerungsmahl ist an ein gnädiges Vorübergehen. Das heißt ja Passa übersetzt, der Todesengel ging an den Häusern, an den Hütten der Israeliten vorüber. Und in ganz Ägypten starb die Erstgeburt. Ne? Und Jesus setzt dieses Mahl ein, um uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat. Wir haben es vorhin gesungen. Ja? Er gab sich hin für uns, weil er uns so sehr lieb hat. Und wenn wir miteinander Abendmahl feiern und uns immer wieder daran erinnern können, dass er aus der Herrlichkeit beim Vater gekommen ist, hierher, niedrig wurde, gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Und dass nur, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater wieder haben dürfen, dass wir Vater sagen dürfen, dass wir gerettet sind, dann ist das etwas Wunderbares, etwas Großes. Ich glaube, so richtig erfassen und verstehen werden wir das erst, wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Und es gibt so vielfältige Möglichkeiten, auch das Abendmahl zu feiern. Immer aus der Stille, wenn wir stille Tage haben, feiern wir jeden Abend Abendmahl. Und auch da bemühe ich mich immer möglichst an einem Symbol, an einem anschaulichen Ding, etwas von der Vielfältigkeit auch der Passionsgeschichte mal aufzuzeigen. Wir haben schon die Dornenkrone oder die Schwerter oder den Speer betrachtet. Viele, viele Möglichkeiten gibt es, uns daran zu erinnern, was tat der Herr für uns, dass wir ja wieder in die Gemeinschaft mit dem Vater hineinkommen können. Abendmahl nicht als Ritual feiern, sondern als eine Schnittstelle zwischen der himmlischen und der irdischen Welt. Und dann blieben sie gemeinsam im Gebet. Die Jünger kamen zu Jesus und sagten: Herr, lehre uns beten. Und Jesus lehrte sie das Vaterunser. Aber das ist längst nicht alles. Allein wenn wir schon die Zahl der Betenden anschauen, gibt es so eine reichliche Vielfalt, ne? Das Gebet im Kämmerlein, das persönliche Gebet, wo du mit deinem Herrn ganz alleine bist und ja, dein Herz bei ihm ausschüttest oder dich einfach in seiner Gegenwart freust. Das Gebet zu zweit oder in der Familie, im Hauskreis, in der Gemeinde. Und dann gibt es ja Gebetsketten deutschlandweit, weltweit Gebetsketten, die an einem Anliegen dran sind. Und da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten, da auch zu beten. Das stille Gebet, ein freies Gebet oder vorformulierte Gebete, Anbetung, Dank, Fürbitte, Sprachengebet durch den Heiligen Geist, gesungene Gebete, die Psalmen, das Gebetsbuch der Bibel, ja, ist vielfach vertont, Musik als Gebet, ein Bild oder ein Gegenstand als Gebet. Wer von euch hat schon mal einen Gebetsspaziergang gemacht? Ja, genau. Also wir haben so viele Möglichkeiten, uns dem Herrn zu nähern und ja, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ich denke, da haben wir einen Schatz, eine unerforschliche Tiefe und Weite. Und ich denke, das sollten wir immer wieder uns bewusst werden und diesen Schatz gemeinsam heben, etwas in die Tiefe gehen. Wenn ich nun hier mein Bügeleisen habe, richtig heiß, dann kommt mir da plötzlich so die Seidenbluse meiner Frau in die Quere. Und wenn das Bügeleisen ganz heiß ist, kann ich damit Seide bügeln? Eher nicht, ne? Oder so eine Kunststofffaser. Also da würdest du eher was kaputt machen. Und auch da wollen wir mal drüber nachdenken. Wenn wir für Jesus brennen, ist das eine ganz tolle Sache. Aber wenn wir mit Menschen Umgang haben, die Jesus noch nicht kennen, wenn wir mit Nichtchristen in Berührung kommen, dann brauchen wir besonderes Feingefühl. Denn wir wollen den anderen ja nicht verbrennen, sondern für Jesus erwärmen. Ich habe mal in einem Gottesdienst gesessen, da kamen Gäste rein und setzten sich hinten links auf zwei Plätze. Ein paar Minuten später kamen die Platzhirsche rein, gingen hin. Hier sitzen wir. Die sind aufgestanden, rausgegangen und nicht wiedergekommen. So kann man Menschen verbrennen und sie nicht erwärmen für Jesus, was man doch eigentlich möchte. Ja? Wir brauchen Feingefühl. Wir wollen uns ja gebrauchen lassen, dass wir Menschen für Jesus erwärmen und sie nicht verbrennen. Und dann ist das ja hier ein Dampfbügeleisen, ja? Und mit dem Wasserdampf, den man da so stoßweise rausgeben kann, geht das Bügeln leichter. Und der Wasserdampf, ein Bild für den Heiligen Geist. Ja? Wenn wir uns mit dem Heiligen Geist immer wieder füllen lassen, wenn er in uns lebt und uns wirkt, dann geht das Ganze leichter. Dann geht das Bügeln leichter und dann geht auch ja, das Miteinander leichter, wenn wir uns alle vom Heiligen Geist leiten lassen. Wichtig ist, dass man destilliertes Wasser nimmt, denn sonst müsste man so alle halbe Jahre das Bügeleisen entkalken, ne? Weil sonst sich alles zusetzt. Auch das kann man mal auf unser geistliches Leben übertragen. Wie ist das? Müssen wir mal wieder sauber machen? Müssen wir mal wieder entkalken? Müssen wir uns mal wieder dem reinen ja, Wort Gottes zuwenden? Es gibt so viel ja, Bücher und Dinge über die Bibel, aber ich glaube, besser ist es, wenn wir wirklich die Bibel direkt lesen. Wenn ihr das nächste Mal beim Bügeln seid, ja, dann könnt ihr ja nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, was ich euch heute versucht habe, so ein Stückchen näher zu bringen. Und ich denke, es ist gut, dass wir diesen Vers aus Apostelgeschichte uns immer wieder auch in unser Herz hineinschreiben lassen, für uns selbst, aber auch für die Gemeinschaft in der Gemeinde.